Lese nur dieses eine Wort. Denn wir wollen heute auch einen Durchblick durch die Zeitgeschichte machen, durch die Zeiteindrücke und das, was uns heute bewegt von diesem Wort aus, wo Jesus spricht: Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid mutig, seid unerschrocken. Ich habe überwunden diese Welt. Ich habe gesiegt, die Welt hat verloren. Morgens, bevor wir zu diesem herrlichen Frühstück gehen, da ist ja hier so schön, dass da der Korb da ist, wo man noch einen Blick in die Zeitungen hineintun darf. Und dann ist man doch immer wieder erschrocken, was wir täglich an Weltnöten haben. Die Globalisierung ist ja ein Ausdruck unserer Zeit. Wir haben den ganzen Globus vor Augen. Wenn Sie heute durch die Welt reisen, ob Sie da irgendwo in Südamerika sind oder auf einer Insel im Pazifik, Sie kriegen sofort alle Nachrichten geliefert. Das hat keine Stunde gedauert, bis in der ganzen Welt irgendwelche Umtriebe bei uns von Neonazis oder sonst was. Durch die ganze Welt geht das immer, global. Und das, was uns heute immer mehr bewegt, ist, dass wir diese Weltnöte nicht mehr in den Griff bekommen. Die Weltnöte werden immer unheimlicher und immer gewaltiger. Hat man den Eindruck? Ich weiß auch nicht, wie unsere Politiker sich vorstellen, dass sie mit Billionen von Euros eine Schuldenkrise meistern und indem sie immer neue Schulden haben, das kennen wir eigentlich schon von den vergangenen Inflationen her. Ich will Ihnen keine Angst machen um Ihre Rente ist noch sicher, aber die jungen Leute haben das schon ein wenig schwierig noch zu erwarten. Das ist in der Welt so und wenn die Firma Schlecker ihre Waren nicht mehr losbekommen, dann werden wir in Kürze das erleben, was in der Offenbarung steht, dass die Kaufleute weinend da sitzen, dass man die vielen Autos ja gar nicht mehr kaufen kann und kaufen will, vom Fahren sowieso nicht mehr. Wir sind extra gestern angereist, wenn man von Stuttgart nach Karlsruhe kaum mehr fahren kann, ohne die riesenhaften Staus auf der Autobahn und dann kommt man zu spät zum Bibelvortrag. Also so ist die neue Weltentwicklung, was mich aber besonders erschüttert und bewegt ist, dass wir in dieser Welt Lebensmittel hätten, um alle Menschen zu ernähren. Wären genügend da. Afrika könnte in vielen Ländern so viel produzieren, dass noch ein Überschuss ausgeführt werden könnte in andere Länder. Aber es sind alles Hungerländer geworden. Selbst die Kornkammer Afrikas, Simbabwe, ist heute eines der ärmsten Länder durch die politische Misswirtschaft einer kleinen Clique von Herrschern. Und da sehen wir bis hinein in unser Land, wie die Probleme immer mehr ins Riesenhafte sich steigern und immer gewaltiger werden. Was können wir eigentlich angesichts der Weltnöte tun, wenn wir die Fernsehnachrichten angucken und dann am Abend, ich sage immer, tun Sie es nicht als Letztes vor dem Einschlafen. Lesen Sie am Schluss noch ein Wort Gottes. Aber es ist ja schon dass das Menschen überhaupt verkraften. Jetzt läuft ja diese schreckliche Sache, dieser Mörder, der da in Toulouse noch belagert wird von der Polizei. Und wenn man das alles so hört, wenn man das erlebt, wie diese Bürgerkriege, dann in Syrien diese Toten, dann die Naturereignisse, diese Fluten, die Dürre jetzt in Spanien, die ganzen erschütternden Bilder und am schlimmsten ist es ja, wenn man diese ausgemergelten Kindergestalten sieht, für uns Christen ja eine Herausforderung. Was können wir denn machen angesichts der Weltnöte? Wir sind doch gefragt. In unseren Tagen erschrecke ich immer wieder, dass Christen manchmal den Mund schon voll nehmen. Dass die Christen sagen, wir Christen zeigen mal, wie wir gute Leute sind. Das geht überhaupt nie gut. Schon ihre eigenen Kinder haben das nicht gemerkt. Die schimpfen oft über ihre Eltern. Und das ist ganz schwierig. Ihre Nachbarn schimpfen auch oft über die Christen und sagen, das sind ganz besonders komische Leute. Durch unseren Lebenswandel kann man ganz schlecht überzeugend wirken. Ich weiß auch nicht, ob Jesus durch seinen Lebenswandel überzeugt gewirkt hat. Da haben die gesagt, guck mal, das ist ein Weinsäufer. Jesus hat durch sein Wort gewirkt. Und die Kraft der Gemeinde ist heute das Wort Gottes, das verkündigt wird. Das verändert, da ist Leben drin, da wirkt der Geist Gottes. Darum ist es so schön, dass wir hier Bibelarbeiten haben auf der Bibelkonferenzstätte. Aber angesichts der Weltnöte, was können wir denn tun? Warum bevollmächtigt uns denn Jesus nicht mehr zu tun? Die meisten Katastrophen dieser Welt sind nicht naturbedingt. Nicht naturbedingt, sondern vom Menschen produziert. Die meisten. Durch Sünde von Menschen. Wenn wir an die Bürgerkriege denken, an die Vertreibungen, an die Diktaturen. Ich habe es nicht genau gezählt, aber seit dem Zweiten Weltkrieg hatten wir über 100 schwere Kriege in dieser Welt mit 25 Millionen Toten mindestens. Seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist alles menschenproduziert. Und viel Elend dieser Welt könnte man leicht meistern. Ich erwähne immer so gern das mit dem Wasser, dass über 1000 Millionen Menschen nie ein Glas sauberes Wasser trinken können. Die ganzen Kinder Afrikas, die trinken ein Infektionswasser. Und oft müssen Mütter die Hälfte ihrer Kinder in jungen Jahren hergeben, wegen Durchfällen. Das ist die meist verbreitete Todesursache noch heute in Afrika, die nur vom schlechten Wasser bedingt ist. Und dann denken wir dran, wie wir zu jenem Fünftel der Welt gehören, dem einen Fünftel, das 80% des Geldes verbraucht. Sicher, die Banker verbrauchen ein bisschen mehr als gerade Sie, das weiß ich auch. Aber wir gehören zu diesen Begüterten, die alle sich leisten können, sehr viel sich leisten können, denen es gut geht in der Welt. 2,6 Milliarden Menschen, also 2600 Millionen Menschen haben keine Toilette. Und das weiß man, was das alles für Infektionen gibt auf den, in den Gärtchen und wo das Wasser geholt, wenn es mal in Bangladesch sind, da sitzen die Leute und verrichten ihre Not auf und daneben schöpfen die anderen das Wasser wieder raus. Und das ist eine Not der Welt, wo man sagt, da können wir denn nichts tun. Die Müttersterblichkeit ist oft erschütternd. Wir haben noch Länder bis zu 70% Müttersterblichkeit. Das muss man sich vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes stirbt, ist ganz, ganz hoch, in Indien noch, bei 38% noch in Indien, besonders bei den Armen. Hunderte Millionen Kinder, die nie eine Schule besuchen können. Wir hatten in Mosambik, wo unsere Krankenschwestern arbeiten, im Basisgesundheitsdienst, ein Gebiet, wo 400.000 Menschen wohnten und kein Arzt war. Kein Arzt. Von Operationen sowieso keine Rede. Und am schönsten hat es ein Freund von mir auf einen Punkt gebracht, der hat uns geholfen in Äthiopien, er war ein Baumzüchter und hat geholfen, dort die Apfelbäume, die dort wachsen, auf den Bergen oben, wo es Frost gibt, dann schön die Frostkeimer, die besten Früchte Äthiopiens haben sie dort gezüchtet. Und dann war er unterwegs und war mit seinem Toyota-Pickup unterwegs und dann sah er Mädchen, die haben schwere Lasten auf ihrem Kopf buxiert, 13-jährige Mädchen, und er hat sie gefragt, ja, wo geht er denn hin? Und dann sagten die ihm, 40 Kilometer weit zum Markt wollen wir die Waren da oben verkaufen. Und er sagt, was macht er denn von dem Geld? Dann sagten sie, wir wollen uns Schulhefte kaufen und Bleistifte, damit wir in die Schule gehen können. Und das muss man jungen Leuten hier erzählen, das ist die Welt, in der wir leben. Und dann kommt immer wieder die Frage, was können wir denn tun? Was können wir tun? Jetzt gibt es in unseren Tagen auch bei den evangelikalen Christen natürlich, und das ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, eine Meinung, dass man sagt, wir können diese Probleme lösen. Wir müssen nämlich bloß an die Politik appellieren. Und wir müssen die Politiker daran erinnern, dabei wissen die das auch schon lange. Und die UNO hat auch schon so Pläne. Wir wollen in 10 Jahren die Weltnöte halbieren, die Armut halbieren und die AIDS-Infektionsrate halbieren. Wissen Sie, wir wollen aufpassen in dieser Zeit, und das ist jetzt ganz wichtig für uns, vor solchen falschen Träumen. Wir wollen alles tun, was in unserer Kraft steht, zu helfen. Aber wir wollen nicht Lug und Trug aufsitzen. Und das sind immer wieder Menschenträume, die die Menschheit immer besessen hat. Das war die Ursache der Revolutionen, auch der kommunistischen Revolutionen, als ob man so die Weltnöte beseitigen könnte. Und am Ende des kommunistischen Systems hat man gemerkt, Blut und Tränen und sicher 40 Millionen Tote im russischen Kommunismus Im Rahmen der Gerechtigkeit, da werden Menschen irregeführt. Und darum sind wir Christen nüchterne Leute und überlegen, was kann man denn tun in dieser Zeit angesichts der Welt. Wir wollen doch was tun, wir wollen tätig sein. Ich weiß noch, wie die Studentenunruhen waren. Das ist jetzt ja schon lange her. Das war ja in den 60er Jahren der Rudi Dutschke damals. Der wurde im Fernsehen interviewt von Günter Gauss. Und dann hat der Rudi Dutschke gesagt, wir können eine Welt schaffen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Und Rudi Dutschke sagt, ja, wie wollt ihr jungen Leute das machen mit der Studentenrevolution? Da sagt er, wir müssen nur unseren Verstand in Vernunft transformieren, das Wort der Transformation spielt eine ganz große Rolle, das umändern, und dann müssen wir nur die Strukturen zerschlagen. Und dann kommt eine neue Welt, und hat Günter Gauss, interessant, er hat noch einen christlichen Hintergrund gehabt, und hat gesagt, ja, Herr Dutschke, wo haben Sie denn das Ganze, glauben Sie, dass das geht überhaupt? Der Mensch ist doch gar nicht gut, der kann das doch gar nicht machen. Dann sagt er, doch, der Mensch ist gut, und das habe ich in der DDR in der Kirche gelernt, in der jungen Gemeinde. Der Mensch ist gut und kann, wenn er will, alle Nöte der Welt lösen. Solche verderblichen Irrlehren breiten sich heute massenweise wieder aus. Man muss bloß wollen und dann machen wir das alles und kriegen das wieder hin. Wir müssen nur alle zusammenstehen und die Aktionen machen. Und warum müssen wir das wissen? Weil wir vor Frust und Resignation uns bewahren wollen. Durchblick durchs Zeitgeschehen. Wir wollen uns vor Frust und vor falschen Träumen bewahren und vor Resignation. Denn am Ende kommt die große Enttäuschung. War interessant, vor ein paar Tagen hat sogar die Weltbank behauptet, es sei in den letzten 10 Jahren gelungen, die Armut der Welt zu halbieren. Das ist immer eine Frage, wie man rechnet. Da gibt es verschiedene Rechensysteme, aber Sie wissen genau, dass die Armut und die Not der Welt gewachsen ist. Die wächst von Jahr zu Jahr und je mehr auch diese Geldentwertung weiterschreitet, zahlen die Zeche immer die Armen am allermeisten. Und die Armut der Welt schreitet furchtbar weiter. Und deshalb müssen wir noch mal daran erinnern, was sind denn die Ursachen, nicht nur die Kriege und nicht nur die Ausbeutung, die ungerechten Strukturen, die Diktaturen, sondern ganz stark auch die Korruption. Und das ist eine ganz große Not heute in Afrika, dass es nicht gelingt, auch Geld sinnvoll einzulegen. Es gibt sogar einen kenianischen Ökonomen, einen Volkswirtschaftler, der sagt, es sei sogar am besten, gar keine Entwicklungshilfe mehr zu zahlen, weil dieses Geld eh nur in den Taschen der Reichen, der Eliten landet. Das ist natürlich etwas ganz Erschütterndes, wenn man das feststellt, aber wenn ein Afrikaner das sagt, ist das notvoll für uns und zu hören. Und darum das schlimmste Gift auch schon lange bei uns in Europa. Wer hätte das gedacht, dass wir in Europa offen darüber sprechen, über die Korruption, die sich ausbreitet in den Ämtern und wo der Missbrauch ist, was sollen wir denn tun? Und dann wissen wir, wie viele Kriege nur geboren werden aus dem Stammesstolz der Menschen, die ihre Rassengrenzen ziehen, aus Blutrache, aus Neid, aus Gewalt, aus Aberglauben. Wir erleben die Angriffe auch der radikalen Gruppen und Parteien. Was können wir denn tun? Und darum ist ganz entscheidend wichtig. Wir wollen doch was tun, aber dass wir erkennen, das Entscheidende ist, dass wir das böse Herz des Menschen treffen. Und darum bitte ich Sie ganz herzlich, dass Sie nicht Aktionen unterstützen, wo das Evangelium nicht dabei ist. Das hat gar keinen Wert. Ich finde das toll, was heute viele Gruppen machen, ob das Ärzte ohne Grenzen sind oder wie die alle heißen, was es alles gibt, vom Roten Kreuz und wo überall die tätig sind. Aber das ganz Besondere von uns ist, dass wir alle Hilfe dorthin leiten können, wo wir sagen, das Entscheidende ist, dass Menschen vor Gott erneuert werden. Denn die Sünde ist der Leute Verderben. Und hinter all diesen großen Nöten der Welt steht eben ganz massiv Sünde. Und sie können noch so viel Hilfe geben, wenn das Fass keinen Boden hat, dann läuft es eben unten wieder hinaus. Wir müssen das überlegen, wie können wir denn das tun in unserer schwierigen Zeit, wo die Not der Welt uns so trifft, dass wir etwas tun können. Und das ist erstaunlich, wir können natürlich etwas tun. Und das in der Welt, in der uns das so Angst macht, was alles läuft, wo Jesus sagt, ich habe diese Welt überwunden. Es gibt vor der Wiederkunft Jesu kein Weltparadies und keinen Weltfrieden und keine Gerechtigkeit der Welt. Das ist notvoll. Darum können wir trotzdem nicht die Ungerechtigkeit akzeptieren. Aber wir wollen dort helfen und sagen, was können wir denn tun? Und mir ist das Allergrößte, was wir haben, dass Jesus sein Gottesreich heute schon in einer unheimlichen Welt beginnt. Er als der König, der in Menschenherzen einzieht und da geschieht etwas Neues. Das ist das ganz Große. Das ist doch wunderbar. Was war in unserer Geschichte der Germanen, als sie noch den Wodan verehrten in einer grausamen Kriegsreligion, die sie hatten, und dann kam das Evangelium. Da waren die iroschottischen Mönche, diese Wandermönche, die haben das Evangelium von Jesus gebracht. Und die haben unserem Land die Botschaft des Friedens gebracht. Und dann fand eine Bekehrung statt und dann ist eine Kultur gewachsen, eine andere Kultur, wo nicht mehr gewortet wurde, wo nicht mehr Götzen angebetet wurden, wo ein Bach seine Musik machen konnte und ein Händel, wo Frieden und Gerechtigkeit war, wo Universitäten entstanden sind und Wissenschaften. Und das ist ein ganz, ganz großer Beitrag, weil wo das Evangelium gepredigt wird, wird auch die Welt verändert. Und da dürfen wir das ruhig sagen, dass das zunächst bei uns einmal anfangen muss in unserem eigenen Leben. Das ist natürlich wichtig. Du kannst ganz viel tun, aber was ganz wichtig ist, fang einmal bei dir in deinem Leben an. Das ist ja schön bei Christen. Fang du in deinem Leben an. Und dann merkst du auf einmal, wie schwierig das ist, dein Leben zu ändern und dein Leben in der Gerechtigkeit von Jesus zu leben. Dich durch den Geist Gottes anzufangen, zu erneuern. Es war eine Missionarstochter eines China-Missionars, die Pearls Buck, die den Nobelpreis für Literatur bekommen hat. Die war ja keine gläubige Frau, sie hat auch über ihren Vater keine guten Bücher geschrieben. Aber das hat sie toll gesagt. Was kann man denn tun angesichts der Weltnöte? Bei dir selber anfangen, in deinem Leben, du hast die Chance, und das wissen wir dann als Christen noch viel besser, durch Jesus etwas zu tun und zu wirken, was von ganz großer Bedeutung ist. Ich möchte heute Mittag einen Film zeigen von einer Ägypterin, einer koptischen Christin, die Maggie Gobran, die aus einem ganz großen, reichen Geschlecht kommt. Ihr Mann ist Professor an der Universität und die hatte eine Tante, die sehr viel Gutes tat, Liebe geübt hat. Und als die starb, sagte diese junge Mutter von zwei Kindern, wer macht eigentlich jetzt diesen Dienst weiter? Sagt, es ist niemand mehr da, jetzt fehlt die Tante. Und dann hat sie auf einmal gemerkt, dass Gott ihr das vor die Füße legt. Und sie hat lang gezögert und dann hat sie ihren Schmuck ausgezogen und ihr Mann sagte, sie wissen gar nicht, wie gern sie Goldschmuck getragen hat, hat ein rostiges Auto gekauft und dann ist sie in die Elendsviertel gefahren. Und Sie werden heute Mittag das hören, wenn sie sagt, die Maggie Gobran, mich hat es so geekelt, ein Kind mit Krätze anzufassen. Bis ich das tun konnte, merkte, Jesus will das von mir. Das ist ein Prozess bei mir. Kann ich das anfangen, ein Stückchen dieser neuen Gerechtigkeit von Jesus in meinem Leben umzusetzen? Inzwischen ist diese Maggie Gobran, von der wir das sehen, ist von amerikanischen Senatoren vorgeschlagen worden, dass sie im November ist das Jahr den Friedensnobelpreis erhalten soll. Weil das einen so weite Kreise gezogen hat. Uns geht es nicht um die Ehrung, die die Welt dann für solche Dienste gibt, sondern uns geht es darum, dass wir in unseren Umkreis etwas tun können. Natürlich können wir die Welt verändern. Und da wollen wir wegkommen von dem, ja, wir wollen die ganz großen Lösungen machen. Die hat uns der Herr gar nicht in die Hand gegeben. Da haben wir keine Vollmacht dazu. Aber wir können anfangen, in einer unheimlichen Welt Liebe zu tun. Und ich freue mich über jeden von Ihnen, der in dieser Welt wirkt und Zeichen setzt der Liebe und der Hilfe. Ob Sie ein ausländisches Kind bei sich holen und dem helfen bei den Schulaufgaben, dass es den Schulabschluss doch schafft. Und dass sie dem nebenher noch ein Zeugnis von Jesus haben, das gehört mit dazu. Weil das ja wichtig ist, dass ein Kind, auch ein islamisches Kind, einmal etwas von Jesus hört und von der Erneuerung, dann erzählen sie ihm noch die Jesusgeschichten. Das ist doch wunderbar, was das ist. Das waren doch die Christen, die im 4. Jahrhundert angefangen haben, Krankenhäuser zu bauen. Das hat nicht die Welt erfunden. Das waren immer Christen, das war an die Kirchen angegliedert, die Hospitalkirchen, wie man sie nennt, die Klöster war es angegliedert. Da waren mutige Leute, die haben die Pestkranken gepflegt. Wenn die anderen einfach die Pestkranken nicht haben wollen, aus der Angst vor der Ansteckung, dann haben die anderen gesagt, wir fürchten unser Leben in einer unheimlichen Welt, weil wir wissen, Jesus hat diese Welt überwunden und er macht uns stark zum Dienen. Sehr interessant. Ich glaube auch, dass es gar nicht so sinnvoll ist, wenn wir immer die Schreckensseite der Welt so betrachten. Man kann ja die Bilder gar nicht mehr sehen. Früher hatten wir noch eine Absprache der Presseorgane, dass Bilder nicht gezeigt werden dürfen, die wir heute dauernd sehen. Das Bild von getöteten Menschen und so weiter. Aber leider ist das da, das zermürbt einen ja. Es macht einen auch irgendwo brutal und hart. Sie können die Schrecken des 30-jährigen Krieges sich kaum ausdenken. Wie das war, im Januar ist die Stadt Kalf überfallen worden von den kriegerischen Horden im Hochwinter und alle Häuser der Stadt wurden niedergebrannt. Die Bevölkerung ist, das sind sie vor dem Hochwinter im Januar, in die Wälder geflohen. Wo haben die überhaupt ihren Schutz gesucht? Und dann werken sie auf einmal und dann ist der 30-jährige Krieg die Zeit gewesen, wie zu kaum einer anderen Zeit die Nächstenliebe der Christen geblüht hat. Wie man sich dort geholfen hat. Wie man nicht mehr gesagt hat, das ist mein und das ist dein, sondern wie auf einmal eine Liebe tätig war. Und das ist gar kein Wunder, dass die schönsten Glaubenslieder ja geboren wurden in dieser schlimmsten Katastrophe, die noch viel schlimmer war als der Zweite Weltkrieg für die heimische Bevölkerung. Und dort ist etwas entstanden von der Nähe von Christus, von der Erfahrung, ich habe die Welt überwunden. Und Menschen wurden ertüchtigt und befähigt zum Dienen und zum Helfen, und dann kann man etwas verändern. Und darum bitte ich Sie einfach nicht, diese großen Parolen nachbeten. Das ist heute überall, das macht die Politik. Für uns Christen ist es wichtig, dass wir wieder erkennen, im Verborgenen etwas tun, eine kleine Tat. Von Philipp Friedrich Hiller gibt es so ein schönes Lied, von der Saat des Samenkorns, und sagt, und wenn das unsichtbar ist und wenig, auch meine kleine Tat, das macht im Ganzen doch etwas Großes, wo Gott Frucht wirken lassen kann. Wir wollen nicht erschrecken vor den ungerechten Strukturen dieser Welt und vor dem, was geschieht, sondern wir wollen an unserer Stelle wirken, weil wir dazu die Vollmacht von Jesus haben und gebraucht haben werden. 1772 war in England ein kaufmännischer Angestellter, der auf der Straße einen Sklaven sah. Das war ja damals Sklaverei. Und dieser Grenville Sharp guckt ihn an und merkt, dass er ganz krank, der Sklave. Und wie er ihn fragt, sagt, ja, mein Herr hat mich weggestoßen, weil ich krank bin, jetzt sitze ich da auf der Straße und niemand guckt auf mich. Und dann hat er den mitgenommen in sein Haus und gesund gepflegt. Und kaum war er gesund gepflegt, ist der Herr, Eigentümer dieses Sklaven, gekommen und hat gesagt, jetzt gehört er wieder mir. Dann hat der Grenville Sharp gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann hat er Jura studiert, um das zu erforschen, wie das in der englischen Gesetzgebung. Ein einzelner Mensch, ein gläubiger Jesusjünger, hat das probiert und hat festgestellt, in England sind Sklaven keine Menschen, sondern eine Sache. Und Sachen, die besitzt man. Und dann hat er einen Kampf begonnen und dann kam ein anderer, der John Newton, das war früherer Sklavenhändler als Kapitän, der hat uns das schöne Lied dann geschenkt nach seiner Bekehrung, von der Gnade Gottes, wunderbar. Und er hat gewirkt mit anderen, er hat einen Parlamentarier gesucht, einen jungen Parlamentarier, den Wilberforce, der war 22 Jahre jüngster Abgeordneter im Parlament, er hat gesagt, du darfst nicht deine Karriere suchen im Parlament, dazu haben wir dich nicht gewählt, sondern du musst den Kampf führen für Jesus und sein Reich. Die gläubigen Leute haben in England die Abschaffung der Sklaverei bewirkt, weil ein Mann auf einmal sensibel wurde für ein Unrecht. Das finde ich immer noch toll, dass man sehr viel tun kann, an seiner Stelle für Menschen eintreten und Liebe üben. Darum ist das wunderbar, was man tun kann. Wir in Stuttgart haben ja viele evangelikale Einrichtungen und viele Werke. Da war eine Kaufmannsfrau, die hatte dort, wo heute das Kaufhaus Bräuninger ist, ihren Laden, das Kaufhaus Reilen. Ihr Mann war Kaufmann, waren so bürgerliche Leute, aber nicht entschieden für Jesus. Und da ist das zweite Kind gestorben im Babyalter. Und die Mutter war so gebrochen, ging in die Leonhardskirche. Dort hat der Prediger dann, ein Erweckungsprediger, gepredigt. Und sie ist zum Glauben an Jesus gekommen. Sehr merkwürdig, wie schwere Ereignisse Leute zu Jesus führen. Und diese Charlotte Reilen hat in Stuttgart ganz viele Werke angestoßen. Eine Frau im 19. Jahrhundert. Man sagt ja, die Männer waren es immer. Die hat das erste Mädchengymnasium gebaut in Stuttgart, damit die Mädchen Bildung kriegen. Es waren die Gläubigen, die es erkannt hat. Der Prediger dann übrigens, der war der Gründer vom Stuttgarter Tierschutz. Für die Tierfreunde unter uns. Es waren Pietisten, die den Tierschutz begründet haben. Also das brauchen wir von der Welt alles gar nicht sagen, sondern da haben wir von Jesus her, aber an meinem Platz, da wo ich bin, muss ich nicht sagen, ich kann da nichts tun. Du kannst an deinem Platz viel tun angesichts der Weltnöte. 50 große Einrichtungen sind geschaffen worden. Nicht bloß Missionsvereinigungen, sondern viele diakonische Einrichtungen für die Mägde, für die Knechte, die es damals gab, bis zum großen Diakonissenhaus in Stuttgart, in der Rosenbergstraße. Die Gründung von Charlotte Reil. Ihr Mann hat, nachdem sie zum Glauben gekommen ist, gesagt, ich kann nicht mit einer geisteskranken Frau zusammenleben. Die ist Christ geworden, die spinnt. Ist nach Amerika gegangen und dort hat ihn Jesus geholt. Ist auch zum Glauben gekommen. Dieses Ehepaar Reilen miteinander hat dann dies gewirkt. Sie kennen alle das Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Das ist der Entwurf von Charlotte Reilen. Sie kennen dieses bekannte Bild, La Dinglingen, das hat Charlotte Reilen übrigens, die Eisenbahn ist nicht, wie manche behaupten, die in die Hölle führt. Die Technikfeindlichkeit der Charlotte Reilen, die war technisch, war die ganz fit. Sondern die hat gesagt, das gibt die Entheiligung, der moderne Verkehr der Eisenbahn wird dafür sorgen, dass die Sonntagsheiligung kaputt geht. Und dass wir keinen Sonntag mehr haben, wenn man dauernd unterwegs ist. Und wie hat sie recht gehabt? Es gibt keinen Sonntag seitdem mehr. Deshalb führt die Eisenbahn oben in die Hölle, wenn Sie das Bild nochmal angucken. Aber was so eine Frau gewirkt hat, verstehen Sie, weil sie einfach im Gehorsam von Jesus gelebt hat. Und da kann man merken, selbst wenn man Schweres in seinem Leben zu tragen hat, was können wir angesichts der Weltnöte tun? Wir können etwas wirken. Und was haben viele von Ihnen gewirkt? Auch nicht nur unsere Schwestern unter uns, sondern in Einzelnen, wo ich sage, da hat mir Gott etwas auf die Füße gelegt. Und solange wir noch atmen, werden wir gebraucht, erst recht im Alter. Und wir sind immer im Dienst, da gibt es keinen Ruhestand, das wäre ja furchtbar, sondern wir sind immer im Dienst. Herr, gebrauche mich, zeig mir das, wo Menschen sind, denen ich dienen darf. Ich will Liebe üben, auch in deinem Namen. Und darum ist das für uns eigentlich viel besser, als diese großen Aktionen der Welt nachzuplappern. Und dann mitzugehen, sondern immer tiefer zu fragen, was können wir denn heute tun? Und das Allerschönste ist, dass es Gemeinde, Jesusgemeinde in der Welt gibt. Und das ist für mich immer wieder ganz groß, wenn wir einmal die Weltgeschichte durch die Brille der Christen vor Ort ansehen. Selbst die schwere Stalin-Verfolgung in Russland mit ihren schrecklichen Straflagern. Und dort ist die Jesusgemeinde gewachsen in ganz wunderbarer Weise. In den Straflagern waren die Jesusgläubigen und die haben die Nähe von Jesus erfahren. Und die Gemeinden, trotz allem Druck und aller Behinderung, sind gewachsen. Es ist kein einfacher Weg, oft der Kreuzesweg der Gemeinde. Aber darum sind wir fürbittend. Die, die dahinter stehen und sagen, wir stärken das in einer unheimlichen Welt. Wir wissen, dass diese Welt durch eine sehr, sehr schwere Zeit geht, durch den Fürsten der Welt. Aber wir freuen uns, dass es dort überall Leute gibt im Namen von Jesus, die wirken. Und die wirken Großes und Wunderbares, Beeindruckendes, gerade auch in aussichtslosen Lagen. War ja interessant, dass im Kommunismus in Russland Kommunisten einmal gefragt haben, woher kommt das eigentlich, dass die Christen so einen Einfluss haben? Die Bibeln wurden ja nicht erlaubt zum Drucken, die Gemeinden waren oft verboten, illegal sind sie zusammengekommen, sie standen unter Druck und Beobachtung. Und dann haben die Parteifunktionäre festgestellt, sie sind die verlässlichen Arbeiter in der Fabrik, im Kommunismus. Die lügen nicht, die klauen nicht. Und darum haben sie immer ein großes Vertrauen unter ihren Mitarbeitern. Sie werden ernst genommen. Und dann haben sie festgestellt, sie lassen niemand ungetröstet sterben. Ach, das wäre heute auch wieder eine Aufgabe. Die merken, wenn dort in der Stadt jemand ist in der Straße, die Kommunisten wussten ja nicht, was sie im Sterbebett sagen sollen. Dann sind die Christen hingegangen und sagen, wir bleiben da und haben das Wort Gottes verkündet und haben niemand ungetröstet sterben lassen. Und das war so wunderbar, dass sie auch hilfsbereit waren. Und das, sehen Sie, da werden auf einmal wieder die ganz normalen Dinge so wichtig, die man sonst heute unterschätzt. Das Wunder der Gemeinde, wo Liebe lebt und wo man sich versteht und wo man miteinander Verantwortung trägt. In der dritten Welt ist das ja ganz furchtbar, dass natürlich die Macht, die reale Macht des Teufels massiv erlebt wird. Durch den Aberglauben, durch den Okkultismus, durch die Zauberpriester, die dort sind, die das ganze öffentliche Leben beherrschen. Die Menschen sind ja so gefangen genommen, dass sie überall nur diese Geisterwelt sehen. Und was ist das wunderbar, wenn Christen dort sind, die diese Geisterfurcht abgelegt haben? Weil sie wissen, Jesus ist der Herr. Und die ihren Mitmenschen das einfach sagen, du kannst das tun. Das fängt an vom Bearbeiten des Ackers. Das ist der Grund, warum viele durch die Zauberei kein Gemüse anbauen bei den Masai. Weil sie glauben, die Mutter Natur, das will man ja bei uns wieder einführen, die Mutter Natur, die darf ich doch nicht mit der Hacke bearbeiten. Da machen sie nur Viehzucht. Und bis sie wieder lernen müssen, doch, das ist Gottes Auftrag, so hat Gott die Welt geschaffen, dass ich anpflanzen kann, ich brauche Gemüse, dass ich gesund sein kann. Und das ist was Wunderbares, dass man ermutigt, ja überhaupt in Menschen investieren. Das ist mir das Allerschönste heute auch in der Missionsarbeit, dass sie ermutigt, in Menschen zu investieren. Ich würde immer auch den Missionsgesellschaften raten, keine großen Hilfszahlungen zu geben, sondern anleiten zum Arbeiten und zum Helfen in Menschen, dass die ihre Arbeit besser tun können. Das Wunderbare ist ja, es gibt ja Jesus-Gemeinde. Das sind sogar die besten Evangelisten, die wir vor Ort haben, weil sie die Sprache sprechen und die Leute dort auch sind. Aber wir können helfen, dass sie eine gute Ausbildung bekommen. Das ist das Wichtigste. In gute Bibelausbildungsstätten investieren. Dass die jungen Leute eine Chance der Zukunft haben. Die brauchen ja gar keinen Luxus, aber dass sie ihren Dienst tun können, dass es christliche Universitäten gibt, dass die Bücher dort sind, dass die Rundfunkanstalten dort arbeiten können und das, was heute ganz wichtig ist, auch die Investition in diese Heilanstalten, Alkoholsucht. Ach, das ist so wunderbar. Wir hatten eine ganze Reihe unserer Mitarbeiter zusammen mit den Gnadauer Brasilien-Missionaren in Brasilien. Da haben die Gemeinschaftsleute die besten Alkoholentziehungsanstalten aufgebaut. Und unsere jungen Leute, die oft vor einem Jahr da drüben waren, die waren ganz überwältigt, weil die das erlebt haben mit den Brasilianern, was das ist, wie Jesus Ketten durchschneidet und Menschen freimacht und erneuert. Das ist das Größte, was man heute erleben kann. Ein Zeugnis auch für eine gottlose Welt, wo die finsteren Mächte besiegt werden können. Haiti ist das ärmste Land auf der westlichen Erdhälfte. Haiti, nicht Tahiti, das ist ein Luxusland. Haiti, auf der Dominikanischen Republik, auf der gleichen Insel Hispaniola, ist Haiti unheimlich arm. Und da ist ja seit 200 Jahren nie eine Kolonialmacht beherrschend tätig gewesen. Und da sagen ja viele, dass nur der Kolonialismus, dass diese Länder arm gemacht hat. Das stimmt ja gar nicht. Haiti hat seit 200 Jahren keinen Kolonialherren gehabt. Äthiopien hat auch keine Kolonialherren gehabt und ist trotzdem ein ganz armes Land. Nicht die Kolonialherrschaft gewesen, die Länder ausgebeutet hat. Was ist in Haiti der Grund gewesen? Der allerschlimmste Aberglauben, den es gibt, der Voodoo-Kult. Ich habe oft meine Freunde gefragt, erzählt mir mal, was der Geschichte sagt, wir können nicht drüber sprechen. Man hört nachts die Leute nur schreien, furchtbare Dinge, die im Voodoo-Kult ablaufen. Und das sogar von den Christen oft mit praktiziert wird, dieser schreckliche Voodoo-Kult, der aus Afrika rüberkam. Und das hat die Leute arm gemacht, das Beherrschen der finsteren Mächte. Und die Christen haben schon lange gesagt, wenn wir etwas hier in unserem Land bewirken können, dann müssen wir helfen, dass durch Evangelisation dieser Voodoo-Kult besiegt wird. Denn erst wenn dieses Land gebrochen ist, diese Herrschaft, diese dunklen Teufelsmächte gebrochen sind, dann haben wir eine Zukunft. Nun, vor ein paar Jahren war da eine große Revolution in Haiti, da hat sich manches verändert und die Christen haben aufgerufen zum Gebet. Und haben gesagt, Herr, durchbrich du die Macht des Voodoo-Kultes. Es war eine Feier vom Staat arrangiert, 200 Jahre Haiti Und die Voodoo-Priester sind aus dem ganzen Land zusammengerufen worden. Wissen Sie, was passiert ist? Die haben so Streit miteinander bekommen, dass die Feierlichkeiten der Erneuerung, der Hingabe an Voodoo gar nicht stattfinden konnte. Das war ein Wunder Gottes, was der Herr tun kann. Ich habe etwas Ähnliches erlebt in Kinshasa. Der Kongo-Bürgerkrieg, das ist ja ganz furchtbar. Kongo ist eines der reichsten Länder, aber durch die Herrschaft der Eliten plündern die das Land aus. Und da war der Kabila als Revolutionär, hat das alles übernommen von dem bankrotten Staatschef. Und da war ein großer Bürgerkrieg. Und die standen kurz vor der Einnahme von Kinshasa. Und der Staatspräsident hat gesagt, wir werden bis zur letzten Kugel Kinshasa verteidigen. Und dann haben die Christen gesagt, wir beten. Die kleine Rundfunkstation über Kinshasa hat überall gesagt, wir beten, dass dieses Blutbad vermieden wird. Und was ist passiert? Der oberste General hat zum Staatschef gesagt, hier sind meine Waffen, ich werde nicht mehr weiterkämpfen. Ein evangelischer Christ war das. Der ist erschossen worden. Aber Kinshasa ist ohne einen Tropfen Blut befreit worden von dem Diktator. Und die Christen haben gerufen, nach einigen Monaten, jetzt machen wir eine Dankfeier im Stadion. Da waren über 130.000 Leute, ins Stadion passen nur 80.000 rein, zur Dankfeier, dass Kinshasa ohne Blutvergießen erobert wurde. Weil Gott wirken kann und weil die Gebete eine ganz große Bedeutung haben. Und darum ist es wichtig, dass Sie auch mitbeten, auch für die Ereignisse in Nordkorea, auch für die verfolgten Christen. Und wir beten gar nicht, dass sie freikommen, sondern dass der Herr dort seine Ziele weiterführt, auch in all dem Druck. Wir wollen nicht, dass es denen so gut geht wie uns, sondern wir wollen sagen, Herr, führe du sie, du hast die Lösung und mach das Beste draus, dass die Herrschaft des Teufels gesprengt wird. Die Fürbitte ist für uns so wichtig. Ich hatte eine blinde Urgroßmutter in Hülben. Und wenn da jemand kam, musste man immer aus dem Heidenboden vor. Das war das Missionsblatt. Die wollte beten. Die kannte die Orte der Welt. Und heute sind dort blühende Gemeinden. Und das ist für uns das Allergrößte. Wir wissen, dass diese Welt so nicht heil wird. Es ist eine Welt, die aufs Gericht Gottes zugeht. Eine Welt, die der Wiederkunft Jesu entgegengeht. Aber in dieser Welt baut Jesus seine Herrschaft. Und das ist für uns eine ganz wichtige Ermutigung, für unseren eigenen Ort wieder zu beten. Und zu sagen, wir wollen dort treue Jesuszeugen sein. Auch wenn wir nur zu zweit oder zu dritt im Gebetskreis sind. Herr, tu du noch mal Großes. Und dann gucken wir auf einmal die jungen 15- und 16-Jährigen ganz anders an. Herr, was kannst du aus dem Leben dieser jungen Leute einmal wirken? Das können einmal die Säulen deiner Gemeinde sein. Ich glaube nie mehr, dass Europa ein christliches Abendland wird. Glaube ich nicht. Die Hoffnung habe ich nicht, auch nicht für unser Volk. Wir wissen, wie das Evangelium wird zur Zeit von Jesus ein Fremdkörper ist. Jesus ist in Bethlehem geboren, in der Krippe, am Kreuz wurde er hingerichtet. Und so wird es immer wieder sein. Aber das Wunder geschieht, dass Jesus in diesen wirren Tagen seine Gemeinde baut. Dass er seine Gemeinde baut und das erleben wir. Vor einem Jahr haben wir das Wunder erlebt, dass einer unserer Mitarbeiter, christliche Fachkräfte international, so heißt unsere Organisation, und er hat eine Anstellung bekommen an der kommunistischen Staatsuniversität von Pyongyang. Und die Regierungsleute haben gesagt, wir wissen, dass Sie ein bekennender Christ sind, hier dürfen Sie nicht missionieren. In der Ewigkeit wird es einmal enthüllt werden, was er trotzdem wirken konnte. Wir schreiben nichts drüber, aber wir reden drüber. Da ist in Pyongyang eine christliche Universität entstanden, natürlich nicht unter dem Namen Christen, lauter wiedergeborene Professoren. Sie können es im Internet anklicken unter PUST, KR, Korea, PUST, lesen Sie es mal, eine Universität für Wissenschaft, die sagen ganz offen, wir sind Christen, wir wollen in Nordkorea helfen. Aber wie das Reich Gottes gebaut wird, da beten wir, Herr, lass du da eine Frucht rauskommen. Aus diesem, auch trotz allen Beobachtungen des Staatssicherheitsdienstes. So war es auch in der DDR und überall in dem Dritten Reich. Der Herr ist größer als die Besatzer. Und das ist in Laos so und in Kambodscha und in Zentralasien. Die Gemeinde Jesu wächst, so ist meine vereinfachende Form, nur wo sie verfolgt wird. Bei uns hat sie Schwindsucht. Aber wo sie verfolgt wird, wächst sie. Weil der die Verfolgung immer der Samen der Christen war. Und darum ist das so wichtig in unseren Zeiten, angesichts der Weltnöte nicht zu klagen, sondern wenn wir das hören in der Zeitung oder im Fernsehen, sehen, da ist wieder eine Katastrophe, dann sagen, Herr, jetzt hol du deine Kinder und lass du ein Zeugnis abgelegt werden. Ernst Vater hat mir das noch sehr, vor seinem Tod noch sehr ergreifend erzählt. Die ersten, die sich freiwillig gemeldet haben in Fukushima, wissen Sie, waren Gemeindeglieder von Fukushima, der Liebenzeller Gemeinde dort, die in den verstrahlten Gebiet geholfen haben und nicht gefürchtet haben, was mit ihnen geschieht. Die ihr Leben nicht lieben bis in den Tod. Und das war ein Eindruck für die japanischen Heiden. Ein ganz hoher Prozentsatz war von Christen, die dort geholfen haben, in dieser, bis heute. Und das ist etwas ganz Wunderbares und Wichtiges, dass Gott seine Leute hat, überall in der Welt heute, in all den Krisengebieten. Und was haben Christen schon für Zeichen gelegt gegen alles, was dort läuft, an bösen Dingen? Darum ist das so wichtig, die Sünde muss besiegt werden. Und die Sünde muss, das kann man nicht durch Regierungserlasse tun, sondern bei uns muss sie besiegt werden. Wir müssen im Gehorsam Gottes bleiben, dann kann der Herr wieder Großes wirken und in der Welt. Und da ist ein Neuanfang möglich, ein Neuanfang möglich. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, seid unerschrocken, geht in diese Welt hinein, weil Jesus in dieser Welt sein Reich baut, auch heute. Ein guter Freund von mir, der hat in den Slums von Bombay eine große Sozialarbeit mit Christen aufgebaut und sie sind dann von diesen Hütten zu Hütten, ganz schlimme Blechhütten, bloß sind den Leuten geholfen. Dann waren wir hier bei einem großen kirchlichen Werk und haben gesagt, könnt ihr nicht ein bisschen finanziell helfen, dass wir das haben? Das ist ein großer Mann, der da, irgendein so ein Oberkirchenrat, der da für diese Hilfe in Indien zuständig ist. Und er hat gesagt, das ist ja alles toll, was ihr macht, die Sozialarbeit. Aber warum evangelisiert denn ihr? Ihr evangelisiert in den Slums, das sind doch Hindus. Ihr dürft doch nicht evangelisieren. Deshalb gibt es dauernd diese großen Streitzusammenstöße zwischen den Religionen. Ihr seid schuld, dass Christen und Hindus einander bekämpfen und dann Steine werfen. Und dann sagt mein Freund Sibi Samuel, im Slum ist noch nie ein Stein gegen einen Evangelisten geflogen. Was? Und er sagt zu dem Mann, Sie kennen Indien offenbar gar nicht. Ja, da sind doch diese Unruhen immer. Sagt er, die sind aber nie in den Slums gewesen. Denn in den Slums wohnen die Kastenlosen. Und die sind im Hinduismus ausgestoßen, Outcast. Die haben gar keine Zukunft. Die dürfen nicht zu Gott. Die Brahmanen, das sind die Obersten, das ist eine Klassengesellschaft. Die werfen Steine. Noch nie ist in Indien von den Kastenlosen ein Stein auf einen Evangelisten geworfen worden. Weil die Leute das hören wollen, dass sie Gottes Kinder sein dürfen, dass Jesus sie sucht, dass Gott sie lieb hat. Und das sollen wir ihnen verschweigen. Und darum sehen Sie, es ist ein Unrecht, wenn wir unter den Ärmsten der Armen das verschweigen. Es ist ein Unrecht, wenn wir den Muslimen verschweigen, dass Jesus die Last der Sünde trägt. Denn die Moslems haben keine Sündenvergebung. Es gibt in keiner Religion der Welt eine Sündenvergebung. Es gibt keine Heilsgewissheit. Und dann sollen wir schweigen. Und deshalb, wir sprechen nie gegen andere Religionen, wir sprechen auch nie über andere Religionen, aber wir reden von Jesus, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der in diese Welt gekommen ist. Und die großen Aufbrüche in allen Religionen, heute auch unter den Buddhisten, dort werden Kirchen angezündet in Sri Lanka, viele sogar. Aber die Botschaft des Evangeliums ist die wunderbare Freudennachricht. Und darum sind wir da über allen Sozialhilfen, die wir geben. Die Missionen geben ja sowieso 80% ihrer ganzen Mittel schon für Sozialaufgaben aus. Für Krankenhäuser und Krankenpflege und für Speisung. Das tun ja alle. Das ist gar kein Problem mehr, sondern dass heute das Evangelium nicht vergessen wird. Darum müssen Sie sorgen und dran denken. Wir wollen nur dort einsetzen, wo den Menschen ganzheitlich geholfen wird. Denn die Menschen sind alleingelassen in ihrem Götzenglauben und dort. Und sie brauchen eine Erneuerung und neue Ermutigung für ihr Leben. Und darum ist es so herrlich, dass Gott sein Reich auch in dieser Zeit baut. Darüber freuen wir uns und sind fröhlich und hoffen auch, dass wir in dieser Zeit noch etwas tun können, Zeichen der Liebe von Jesus setzen. Und es ist gewaltig, wenn wir heute Mittag ein bisschen was sehen und erzählen darf, noch was alles geschieht, ermutigend und stärkend. Und dann brauchen wir uns nicht frustrieren zu lassen über viel Enttäuschung und viel, was daneben geht in den Kämpfen der Welt, sondern uns freuen, dass Jesu Reich heute gebaut wird. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du diese Welt überwunden hast, diese Welt mit ihrer ganzen Ungerechtigkeit, auch mit meiner Sünde und mit meiner Ichsucht und mit meinem Neid und mit meiner Habgier und mit meinem Unrecht. Und du bist der Sieger, weil du befreiend hineintreten willst, auch zu vielen Menschen, die heute leiden. Gib dem Evangelium von dir eine offene Tür auch in unseren Tagen. Ganz herzlichen Dank, dass du das schaffst, und zeige uns, wie wir helfen können im Zeitgeschehen, dass wir den Durchblick haben, wie du in dieser Zeit wirkst und dein Reich baust. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr. Amen.